Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Diese Geschichte ist wirklich verrückt und diese Geschichte muss man hören, um sie zu glauben. Ein Mann namens Mike Krondowski zieht von Hannover nach Bochum in den Pott zu der Familie seiner Freundin, macht im Betrieb des Vaters der Freundin eine Ausbildung in einer Glaserei namens Glasstrack und was dann passiert, ist wirklich verrückt. Nach Ende der Ausbildung als Kaufmann übernimmt er einfach direkt den Vertrieb, wird mit 23 Jahren Vertriebsleiter an vielen Leuten vorbei, die deutlich länger in diesem Unternehmen sind. Mike pusht das Unternehmen weiter nach vorne, baut eine Online-Sparte mit auf und wird dann einfach eines Tages gefragt, wo die beiden gar nicht mehr zusammen sind, ob er nicht diesen Betrieb übernehmen möchte. Was aus diesen 30 Leuten geworden ist, ist verrückt. Heute machen sie deutlich achtstellige Umsätze, sind einer der größten glasverarbeitenden Unternehmen in Deutschland. Von der Produktion vom Glas selber bis zur Lieferung zum Endkunden machen sie heute alles. Sie machen nicht nur Glasergeschäft sozusagen vor Ort und sozusagen national oder beziehungsweise im Dachraum. Sie machen eben auch E-Commerce. Sie sind der größte Anbieter für Glaszuschnitte und glasverarbeitete Produkte. Im Internet haben eine unglaubliche SEO-Präsenz geschaffen. Es ist ein unglaubliches Gespräch geworden, was einfach mega viel Spaß gemacht hat einzufangen. Deswegen, man muss es hören, um es zu glauben. Es ist ein verrücktes Ding geworden. Deswegen, es geht direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Mike von Glasstrack. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ja, cool, dass es endlich geklappt hat. Hat ja ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir es geschafft.
Lange daran gearbeitet, freut uns sehr, dass wir heute hier sind. Ich glaube, wir haben im Vorgespräch schon gemerkt, das könnte eine sehr besondere Folge werden. Deswegen sind wir sehr gespannt, was jetzt kommt. Es wird sehr, sehr cool. Die vielen Leute, die diesen Podcast hören, es sind ja mittlerweile ein paar geworden, kennen dich vielleicht nicht. Du bist jetzt vielleicht nicht der Allerpräsenteste, machst aber unglaublich interessante Sachen. Deswegen wäre so die erste Frage, stell dich einfach gerne einfach einmal selber kurz vor und sag, was ihr bei euren Unternehmen genau macht.
Okay, ja, Mike, hast ja schon gesagt, Firma Glasstrack aus Bochum. Wir sind eigentlich ein Sicherheitsglashersteller, ganz klassisch. Haben lange, lange Zeit an B2B, Fliesenleger, Metallbauer, Co., wie man das so kennt, Glaser, Tischler verkauft und irgendwann dann, ich glaube 2018, 17 so in dem Dreh, E-Commerce gestartet, um einfach an den Endkunden ranzugehen. Das unter einer anderen Marke, ähnlich wie man das mit Coca-Cola und Fanta kennt, damit einfach das ein bisschen getrennt ist, auch was natürlich Kostenstellen, Strukturen, Controlling, Finanzen angeht, um das sauber trennen zu können, nachhaltig. Ja, das haben wir dann gemacht, 32 Jahre alt und bin jetzt heute hier.
Das hört sich so süß an. Wie viele Leute seid ihr so im Team?
Also ist ja. Ja, gut, das sieht immer viel aus. Also in Summe sind wir 135 Leute mittlerweile. Eine gute Wachstumsstory hingelegt über die letzten 6 Jahre, die überwiegend durch oder ausschließlich eigentlich durch den E-Commerce-Kanal kam. So sind wir dann von 2017 von, ich glaube, so knapp 50 Leuten auf jetzt 135 gewachsen. Aber auch ein sehr, sehr großer Teil geht davon in den Logistikbereich, weil das so die Besonderheit bei uns auch ist. Es ist ja viel, ich höre natürlich euren Podcast auch. Und die Herausforderung ist ja immer, viele davon sind Dropshipper oder können sich auf eine Sache fokussieren oder auf Marketing und auf den Vertrieb. Und dafür sind dann nachgelagerte Prozesse. Und bei uns ist, glaube ich, das Besondere, dass wir ja alles vollständig selber lösen, was eigentlich cool ist, aber auch sehr, sehr viel Kopfschmerzen bereitet.
Mhm. Also 135 Leute, was macht man dann so irgendwie so größentechnisch so ungefähr an Umsatz? Das muss ja auf jeden Fall schon achtstellig sein, irgendwie so als
ja, also wir sind, wenn wir 12 Monate im Jahr haben und ein bisschen mehr als 1 Million im Monat machen, dann kann man das sehr schnell rechnen, dass wir da so auf knapp 14, 15 Millionen rauskommen und das teilt sich dann auch ganz gut auf beide Geschäftsbereiche nahezu halb auf.
Und du, wenn man sozusagen deine Geschichte von vornherein so ein bisschen aufrollt, du kommst auch so gebürtig so ein bisschen aus Bochum, oder?
Nee,
was ist so ein bisschen so deine Geschichte, wie du in den Pott gekommen bist? Weil es ist ja irgendwie schon so ein...
Eigentlich nicht doofe Geschichte, viele schmunzeln drüber, aber eigentlich ist es eine coole Geschichte, weil wir auch immer noch einen sehr, sehr guten Draht haben. Ich habe mit 16, also direkt nach der Realschule, Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in Hannover oder in der Nähe von Hannover in Hildesheim begonnen, in der Diskothek. Habe also eigentlich Partys immer organisiert in den dortigen Club und habe dann ein Mädel kennengelernt. Das war dann die Tochter von dem Herrn Strack und der Frau Laskowski oder Halbtochter, sozusagen Ziehtochter von dem Herrn Strack. Und dann irgendwann war dann so der Punkt, naja, wie lange willst du eigentlich in der Diskothekenbranche sein? Nur nachts unterwegs, deine Freunde, die eigentlich dann Spaß haben, da bist du am Arbeiten und wenn du halt Zeit hast, was mit denen zu machen, sind die halt am Arbeiten. Wie lange soll das gut gehen? Und dann hatte ich die Chance genutzt, nach Bochum zu gehen, dort dann nochmal eine Ausbildung zum Industriekaufmann zu machen. Das war dann meine zweite Ausbildung sozusagen, die auch erfolgreich abgeschlossen und bin seitdem dann jetzt, also 15 Jahre dieses Jahr, im Unternehmen von Glasstrack und dann natürlich irgendwann auch gesagt, okay, wenn das dann so bleibt, ich glaube im zweiten Layer, habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass mein Lebensmittelpunkt Bochum wird und habe dann auch in Hildesheim sozusagen meiner Familie den Rücken gekehrt, die ja immer immer noch da lebt, habe Geschwister und Eltern und nach Bochum gezogen und meine jetzige Freundin, mit der ich auch schon knapp 10 Jahre zusammen bin, ist dann auch irgendwann nach Bochum nachgezogen.
Ja. Also jetzt die Liebe hat nicht gehalten, aber die Firma Glas Strack ist geblieben.
Richtig, genau, ja, das ist tatsächlich so, genau.
Krass. Es ist, glaube ich, am Anfang wäre es ganz cool zu verstehen, wenn man so ein bisschen so einen Scope bekommt, was die Firma Glas Strack eigentlich ist. Also ich glaube, viele Leute können sich das, glaube ich, gar nicht so ganz vorstellen, wie sich das auch entwickelt hat, aber es ist ja einfach schon sehr ein geschichtsreiches Unternehmen, sage ich jetzt einfach mal, was du jetzt heute führst. Und auch der Weg, wie du es dann sozusagen übernommen hast oder wo ihr heute steht, ist ja auch einfach sehr besonders gewesen, sozusagen, wie man es auch transformiert. Was war das? Was ist Glas Strack erstmal so ein bisschen für ein Unternehmen? Wann ist es vielleicht so ein bisschen entstanden? Und wie hast du es auch irgendwie so vorgefunden, als du dann 2010 da reingegangen bist? Also das war ja dann auch nochmal eine ganz andere Zeit.
Ja, das ist natürlich schon, also es hat sich, wenn man zurückguckt, glaube ich, komplett verändert. Ich glaube, dass auch gerade durch Digitalisierung und Co. viele, viele Abläufe anders geworden sind, als man sie damals vorgefunden hat, dass sie aber auch wichtig waren. Aber als ich angefangen habe, waren wir eigentlich ja so ein richtiger Oldschool-Handwerksbetrieb. Also da lag überall so ein Block auf dem Tisch mit so Durchschreibpapier. Also wenn du auf die erste Seite geschrieben hast, waren danach die nächsten 3 auch noch irgendwie mit durchgemalt und jeder hat dann so seinen Abriss. Der eine
für den Versand,
genau, einer für den Kunden, einer in den Versand, einer für die Buchhaltung. Das hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Aber das Geschäftsmodell hat sich einfach verändert. Also wir stellen ja Sicherheitsglas wirklich selber her. Wir kriegen das Rohglas in großen Tafeln geliefert und wenn jetzt einer sagt, so, ich möchte eine Wohnungstür haben in Meter mal 2,7 Meter, dann schneiden wir das aus diesen Riesentafeln raus, schleifen die Kanten, bohren Löcher und fahren das durch den Ofen, damit halt Sicherheitsglas entsteht auf 580, 600 Grad, je nach Dicke. Und das machen wir schon immer. Wir waren eigentlich ganz ursprünglich mal, also uns gibt es ja jetzt seit mittlerweile knapp über 80 Jahren, waren wir ein klassischer Glaserbetrieb, der einen sehr, sehr guten Ruf hatte, gerade in NRW. Wir haben also Spiegel zu Hause montiert, die Duschen eingebaut, viele, viele Objekte auch gemacht. Das war damals auch die Handschrift von dem Herrn Strack sozusagen im großen Objektbereich, hochwertige Designs mit namhaften lokalen Architekten umzusetzen. Und irgendwann hat er dann gesagt, ey, ich kaufe so viel Glas bei Produzenten zu, warum mache ich nicht selber eine Produktion? So, dann, ich bin dann mein bester eigener Kunde und kann dann durch mein Netzwerk auch noch andere Lieferanten schnell bedienen, wenn sie halt Glas brauchen. Das war dann, meine 2004, glaube ich, war das, wenn ich richtig liege, hat er dann die Produktion sozusagen gegründet und damit natürlich dann auch einen Umzug des Unternehmens, weil einfach der Platz nicht mehr ausgereicht hat.
Aber trotzdem immer noch in Bochum.
In Wattenscheid, das ist ja auch so ein Thema, ne, Bochum und Wattenscheid, da gibt es ja so Gemüter, da ich ja nicht gebürtig daherkomme, sehe ich das nicht ganz so eng, aber die einheimischen Wattenscheider würden mich verfluchen, wenn ich sage, ist es in Bochum. Genau, in Wattenscheid geblieben und haben da eine eigene Produktion dann hochgezogen. Zu der Zeit waren wir so 30, 40 Mitarbeiter und davon irgendwie 25 in der Produktion, 10 im Vertrieb und Buchhaltung und Co. Und sind dann immer ganz gut gewachsen, haben dann gute Kunden aufgebaut, aber alles halt sehr regional bezogen. Ne? Also sowohl unsere eigene Montageflotte wurde bedient, aber auch lokale Glaser einfach, Tischler und so weiter. Genau, und dann irgendwann nach der Ausbildung hat sich dann so ein bisschen der Vertrieb bei uns neu organisiert, weil man auch erkannt hat, okay, Umsatz ist halt nicht alles, man muss ein bisschen auf Profit schauen, weil wenn du eine Produktion hast, ist halt auch das Riesenthema, du kommst eigentlich aus der Investitionspflicht nicht mehr raus. Also Maschinen müssen gewartet werden, repariert werden. Es gibt neue Maschinen, die weniger Energie verbrauchen. Dafür brauchst du halt einfach ein gutes Betriebsergebnis, um flüssig zu sein, um investieren zu können. Das haben wir dann 2007, haben wir so einen Schlenker dann gedreht und gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, welche Kunden sind eigentlich profitabel und welche gehen hier eigentlich mit und kleben wir sogar vielleicht irgendwo an jeder Scheibe 5 Euro bei, weil der Preis einfach kacke ist, auf Deutsch gesagt. Ne? Oder weil der Umstand, die Logistik, was auch immer einfach zu hoch ist, sodass wir uns ein bisschen gesund geschrumpft haben, kann man eigentlich sagen. Und in dem Moment bin ich dann sozusagen nach meiner Ausbildung auch direkt Vertriebsleiter geworden, weil ich sehr, sehr eng an der Tanja und an Martin, die beiden Gründer oder Inhaber sozusagen des Unternehmens, eng an deren Seite war, sehr viel Wissen transportiert bekommen habe von denen, war dann sofort Vertriebsleiter. Und hab dann auch
Da warst du, weiß ich nicht, 23 oder sowas?
Ja, so 22, 23, genau. Stabil. Also meinem Ausbilder dann einmal überholt und gesagt, so, jetzt geh mal kurz an der Seite, ich bin jetzt dein Vorgesetzter. Also wirklich Ausbildungszeugnis abgeholt, IHK, wiedergekommen, gesagt, vielen Dank für 2,5, 3 Jahre Ausbildung, aber jetzt bin ich dein Vorgesetzter. Das war natürlich, und das ist auch heute noch ein Problem manchmal, weil ich halt sehr, sehr jung bin mit 32 und ich pflege ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis zum Team. Das tut langfristig, glaube ich, auch gut, aber es gibt halt Momente, wo viele sagen, Also ich habe das Gefühl, manchmal können die Leute nicht ganz einschätzen, wann ist jetzt Ernst und wann ist Freundschaft. Das ist halt manchmal das Problem. Aber um darauf zurückzukommen, dann ja als Vertriebsleiter dann irgendwann gesagt, okay, wir können nicht gesund wachsen, wenn wir weiter hier auf den lokalen Vertrieb setzen. Lass uns doch mal schauen, E-Commerce aufzusetzen. Wie gesagt, unter einer eigenen Marke. Und das haben wir dann einfach mit eigenen Mitteln mal probiert und dann...
Dann hast du einfach einen eigenen Shop einfach aufgesetzt und da genau, hast du dann einfach also sozusagen erstmal eigene
Produkte reingeworfen. Ich habe das einfach auch ohne zu fragen gemacht, ehrlicherweise. Also der Herr Strack, der war da natürlich total happy, als er gehört hat, ey, ich habe jetzt 4 Wochen da was gemacht und hat sich gefreut, aber eigentlich habe ich ihn gar nicht so direkt gefragt, ob er es überhaupt darf. Und es stand natürlich sein Name im Impressum und so. Also es war, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis, also es war dann alles okay und haben ja dann auch gemeinsam davon profitiert. Haben dann geguckt, okay, wie können wir es machen und sind dann klassisch mit Türen. So Glastüren kennt ja irgendwie jeder aus dem Bauhaus oder sonst irgendwo und haben dann im Jimdo-Shop selber da irgendwas gebastelt und ich habe den immer noch, also ich habe den gesichert und zahle immer noch irgendwie 19 Euro monatliche Gebühr, aber weil ich einfach so fürs Museum, fürs persönliche Museum ganz cool finde. Ich habe vor 4 Wochen, glaube ich, das letzte Mal da reingeguckt und habe die Hände in meinem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie hast du überhaupt eine einzige Bestellung abgewickelt gekriegt mit so einem Schrottstore? Weil da mussten die Kunden halt sagen, okay, 2 Quadratmeter möchte ich kaufen und am Ende im Kommentarfeld ihre eigentliche Größe manuell reinschreiben und so, was sie haben wollten. War halt alles total manuell, aber hat funktioniert zu der Zeit. Und irgendwann, als wir dann so die Millionen relativ schnell nach 1,5 Jahren geschafft haben, sind wir zu Shopify gewechselt, weil wir gesagt haben, okay, jetzt wir sehen, dass da Potenzial ist, aber wir müssen halt die Abläufe automatisieren. Also bei 1,5 Millionen Umsatzvolumen haben halt 2 Leute Vollzeit da gesessen und Lieferadressen abgetippt aus Jimdo, weil das war ja halt nichts vernetzt mit unserem ERP-System. Wir haben ja das Problem, dass wir keine Stückartikel haben. Wir müssen ja jede Scheibe erstmal in eine Produktionsplanung geben, in eine Zeitlaufplanung, Rohstoffe prüfen und dann halt herstellen. Und das ist halt einfach was anderes, als wenn ich jetzt einen Artikel aus Regal 2A nehme und ein Label draufklebe. Ne?
Wie ist denn vielleicht so, bevor wir so ein bisschen so in euren digitalen Switch und wie du dann auch so ein bisschen so das Zepter, sage ich mal, der Firma Glas Strack in die Hand genommen hast, komm, ist so ein bisschen, vielleicht kannst du ein bisschen was zu erzählen, wie erstmal so ein bisschen so dieser Glasmarkt strukturiert ist, also so ein bisschen so, das ist ja schon, glaube ich, ein sehr einzigartiger Bereich, ist halt sozusagen Produktion und Gewerbe halt irgendwie, also es ist halt dann irgendwie jetzt nicht so das ganz klassische, sag ich mal, irgendwie Supplement-Bereich, wo ihr da irgendwie unterwegs seid. Kannst du mir irgendwie so ein paar Worte geben, wie das so strukturiert ist oder wie du den Markt so ein bisschen einfach allgemein siehst?
Vor allen Dingen gibt es ja auch gefühlt in jeder deutschen Großstadt irgendwie eine Firma, die dafür Glas bekannt ist.
Genau, das ist halt das, genau das in Klammern das Problem. Also der Glasmarkt ist halt sehr, sehr regional aufgeteilt. Ich kann das total nachvollziehen, aber ich persönlich bin so und so ist auch unsere Firma gestrickt. Wir machen es halt einfach anders als die anderen und ich glaube, das ist auch unser Erfolgsrezept letzten Endes. Aber es ist tatsächlich so, der Glasmarkt ist sehr, sehr regional aufgeteilt, dass es in der Stadt der entweder einen Glaser oder auch tatsächlich einen Produzenten gibt und es ist klar, dass man eigentlich da kauft. Das hat gewisse Vorteile. Ich glaube aber im heutigen Zeitalter ist das eher ein Nachteil, weil du kannst ja den Kunden auch nicht dazu zwingen, da zu kaufen. Also der Kunde muss letztendlich selber entscheiden können, wo er kaufen kann oder wo er kaufen darf. Hat ja auch mittlerweile genügend Möglichkeiten dafür. Aber so, wo ist der Glasmarkt eigentlich aufgebaut oder so habe ich ihn auch vorgefunden. Es funktioniert noch und ich glaube, das ist auch ein Thema der generellen Handwerksbranche. Ich zähle uns immer zu der Handwerksbranche dazu, weil wir der verlängerte Arm davon sind. Wir sind ja nur erfolgreich, wenn gebaut wird oder renoviert wird oder wenn viel randaliert wird natürlich auch. Dann muss halt saniert werden oder repariert werden. Dann geht es uns auch ganz gut. Aber es ist tatsächlich sehr alt unterwegs, also sehr altmodisch mit Außendienstlern, die rausfahren und dann wird da irgendwie 2 Stunden Kaffee getrunken und ja, okay, jetzt habe ich einen Auftrag für 3.000 Euro mit nach Hause genommen und dann wird er teilweise noch 5-fach ausgedruckt, unterschrieben und dann fährt der Außendienstler in seinen Standort zurück und sagt seinem Vertriebsleiter, guck mal, hier von Meyer Müller AG habe ich jetzt gerade einen Auftrag mitgebracht, oh, total super und toll. Und das machen wir halt komplett anders. Also bei uns gibt es keinen Außendienst. Wir haben jetzt wieder so ein bisschen einen eingestellt, der so einmal die Woche mal rausfährt, aber auch mal einfach Kontaktpflege zu betreiben und auch die Marke natürlich letzten Endes zu präsentieren, weil wir einen anderen Weg gehen. Aber die Branche ist, ich sage immer, wir sind so 100 Jahre zurück, wenn man das mit Amazon oder der Automobilindustrie vergleicht. Also.
Aber wie macht man sich da denn Namen in der Branche? Weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt jegliches anderes Produkt sozusagen mir angucke, ist da überall ein Logo drauf. Man kann fett erkennen, von welcher Marke das kommt. Aber bei Glas willst du am besten wahrscheinlich einfach durchgucken können und nicht da irgendwie
ein Glas-Logo noch sehen. Ja, wild. Wir sind Glas, der einfach so komplett voll mit so Glas-Logo.
Das ist halt das Problem. Sprechen
nochmal über ein Sponsoring für den Podcast.
Das ist halt das tatsächliche Problem. Natürlich Glas nutze ich ja mittlerweile auch als optisches Instrument, einfach um für Deko oder als Designelement in meiner Wohnung. Aber eigentlich kommt Glas ja ursprünglich aus dem Schutzgedanken, also um Wärme zu speichern in Räumen, um Sicherheit zu geben, um vor Nässe geschützt zu sein und so weiter. Und das ist, wie du sagst, sollte möglichst transparent sein, es soll viel Licht durchkommen und Co. Deswegen gibt es das nicht, dass man da so eine richtige Marke aufbauen kann, weil man muss auch fairerweise sagen, dass ESG-Sicherheitsglas von uns ist das qualitativ das gleiche wie von jeder anderen Glasfirma. Es gibt eine Norm dafür, wie das hergestellt werden muss, und da würde man jetzt gar nicht so unbedingt die Unterschiede erkennen. Den Namen, den man sich machen kann oder wie man am besten performen kann, ist tatsächlich durch Zuverlässigkeit und Flexibilität. Und ich glaube, das ist auch das, was uns letzten Endes auszeichnet, dass wir zwar nicht ganz klein sind, aber auch nicht groß. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass ein Kunde uns anruft und sagt, ey, ich habe jetzt ein Riesenproblem, mein Schaufenster ist kaputt und morgen kommt aber ein Riesenpressetermin, weil neuer Store. Dann haben wir die Möglichkeit, was eigentlich vielleicht 2-3 Wochen woanders dauert, wenn es sein muss, das innerhalb von einer Stunde herzustellen. Da sind wir sehr, sehr kundennah einfach. Da haben wir uns hinentwickelt. Das geht natürlich nur, wenn du eine eigene Produktion hast. Wenn du ein Händler bist und auf andere angewiesen bist, dann funktioniert das einfach nicht. Und so kannst du dir eine Marke aufbauen und aber darüber hinaus natürlich auch so ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket. Also ich versuche den Mitarbeitern eigentlich zu sagen, wir sind zwar ein Produzent, aber lasst mal das Thema Produzent außen vor und versteht euch mal als Dienstleister, der dem Kunden eine Sorge nehmen will. Und versucht, den Endkunden zu verstehen, der jetzt zu Hause ist und der hat einen Türgriff und braucht jetzt eine Glastür, und wie soll das zusammenpassen? Also sag dem doch einfach, pass auf, schick uns ein Foto, was du haben willst, da ist ein Loch in der Wand, und erhält von uns alles, wie Ikea das ja letzten Endes auch macht, an Schrauben, an Befestigungen und Co., was er dafür braucht. Und er kann sich sicher sein, dass das auch am Ende alles zusammenpasst. Und ich glaube, das ist das Besondere, weil das der Markt halt nicht macht. Also es ist halt klassisch so, dass du dein Glas da kaufst, dein Scharnier da kaufst, die Schrauben bei Würth kaufst oder sonst irgendwas. Ne? Und am Ende bist du irgendwie, um ein Projekt fertig zu kriegen, musst du erstmal so 5 Stores abklappern, um dein Projektmaterial zu besorgen. Und diesen Hebel umgehen wir einfach. Und das funktioniert sehr gut. Es war ein bisschen riskant, ehrlicherweise, weil wir natürlich Angst hatten, dass die lokalen Glaser, die ja irgendwie davon leben, gesagt haben oder uns als Konkurrenz sehen. Und das sind ja aber auch Kunden von uns. Also es war dann auch
produziert.
Genau, weil wir gesagt haben, die kaufen ja das Glas bei uns, und wenn wir jetzt gerade durch E-Commerce gehen, dann bieten wir ja Kunden die Möglichkeit zu sagen, du kannst deine Tür selber einbauen, und der Glaser kriegt ja vielleicht gar keinen Auftrag mehr, weil der Kunde es jetzt selber einbauen kann. Da hatten wir ein bisschen Angst vor. Die Angst war, glaube ich, auch berechtigt, aber es ist am Ende des Tages tatsächlich ganz anders gekommen, weil der Glaser von unserem Netzwerk jetzt profitiert und auch sagt, ey, ich brauche jetzt gar nicht mehr 5 Stores abklappern, sondern ich bestelle bei dir das Glas mit dem Scharnier dazu, mit sonst was, und krieg's an Tag X in meine Glaserei geliefert und kann mich in der Zeit, anstatt dass ich mich um Schrauben und sonst was kümmere ich mich halt um Vertrieb, um Neukundenakquise und sonst was. Und wenn wir Neukunden akquirieren, dann sagen wir auch immer, also Hashtag Zeit für dein Kerngeschäft, wir nehmen dir die Sorgen. Und das ist so ein bisschen unsere Philosophie.
Also ist diese Lösung auch eher so ein bisschen dann doch so eine B2B-Lösung geworden, weil ich stelle mir das dann am Ende irgendwie sozusagen beim Endkonsumenten, ich habe da halt immer meine Mutter im Kopf, weil ich komme so ein bisschen, das ist irgendwie 6000 Seelendorf, da gab es immer ein Glas Dedi beispielsweise, und der Glas Dedi kam halt immer vorbei, wenn irgendwas gab.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Mutter oder mein Vater jetzt irgendwie beim Glas war, immer so, ja, das mal ein Glas, sag ich mal, wüsste ich jetzt nicht, ob die jetzt da irgendwie sozusagen das Ding befestigt hätten, weil oh, ein Glas reinbohren.
Ja, das wird bei einem gewissen Teil auch immer noch so bleiben, glaube ich, aber es ist einfach so, das Thema Handwerk ist ja auch ein leider Gottes aussterbender Beruf. Viele ist ja eine Berufsgruppe, die jetzt nicht von Neulingen geprägt ist oder von Interesse, dass da Ausbildungen gemacht werden. Und ich glaube, dass das auch einfach ein Hebel sein kann, den Leuten ist natürlich auch im Moment wirtschaftlich schwierig, die Leute schauen, Geld zu sparen. Dadurch können wir sagen, spar dir die Montage, wir gucken, dass wir dir das vorkonfektioniert liefern. Und auf der anderen Seite auch einfach, wenn du ein Problem zu Hause hast, hast du Bock, irgendwie 4 Wochen auf einen Handwerker zu warten? Das war ja in Spitzenzeiten teilweise so. Und das haben wir auch gelöst. Und es ist ja nicht so, dass wir den Handwerk komplett ausklammern, sondern wenn jetzt du bei uns anrufen würdest und sagst, ja, ich finde das Produkt bei euch total geil, aber ich möchte es auf keinen Fall einbauen, dann profitiert unser Netzwerk davon auch, weil dann schauen wir natürlich auch, okay, welcher unserer Kunden sitzt in Köln, dann vermitteln wir den Montageauftrag. Also am Ende ist es so ein bisschen Netzwerken auch und sich gegenseitig unterstützen. Aber das ist ein ganz, ganz langer Weg, dass das akzeptiert wird, weil das geht nur gemeinsam, und der Handwerk ist da manchmal ein bisschen selbst gestrickt und versucht, seinen eigenen Kopf durchzusetzen und möchte eigentlich den anderen nichts Gutes tun.
Um den Markt da jetzt vielleicht abschließend noch einmal so zu verstehen, wie wichtig ist sowas dann wirklich zu machen, beispielsweise auch hinsichtlich Preis, oder wie hart ist so ein bisschen auch der Druck auch aus dem Ausland, weil es ist natürlich irgendwie ja, das ist so ein einfach, das ist halt so ein bisschen wie Stahl, ja, sage ich jetzt einfach mal. Also genau. Glas wird halt einfach gebraucht. Jeder, der baut, weiß, er braucht Glas. Also so gesehen, der Markt wird dann ja auch wie beispielsweise mit dem Stahl, wo der Stahl dann irgendwie eher so aus Fernost, aus dem Osten kommt, sage ich jetzt mal.
Man muss da, genau, man muss da ein bisschen unterscheiden. Es ist völlig korrekt zu sagen, dass Glas aus dem Ausland unter Umständen deutlich günstiger ist als in Deutschland. Wir haben in Deutschland einfach massive Energiekostenprobleme. Wir haben durch die gestiegene Mautsituation riesen Logistikkosten, die sich aufgebläht haben. Die haben die anderen natürlich dann auch, wenn sie dann in Deutschland reinliefern, aber sie haben einfach dieses Thema Energie- und Mindestlohnspirale nicht so sehr. Aber das ist eigentlich ein Markt, da sind wir schon ein Stück weit von betroffen, aber nicht so intensiv, weil wir, das was aus dem Ausland kommt, ist halt vollautomatisierte Produktion, da ist jede Scheibe gleich. Das funktioniert für ein Hochhaus, 5000 Fenster, die haben alle die gleichen Abmessungen, da würde ich fast sagen, da kommt kein deutscher Produzent an den ausländischen Lieferanten vorbei, preislich gesehen. Das Ding landet im Ausland. Aber Altbau, schiefe Wände, Sanierungen, Einzelscheiben, Stückzahl 1, jede Scheibe ist anders. Ich sag mal, so ein Hotel, die ja teilweise gerade auch in Designs gehen, wo wirklich jedes Zimmer anders aussieht, da sind wir dann wieder stark, weil das halt einfach individuelle Stückzahl 1-Fertigung ist und halt keine Serienmassenfertigung. Und da, das ist dann einfach, wo wir dann mit Made in Germany auch im Ausland gern angesehen werden. Also es gibt ja auch wirklich Länder, die dann sagen, okay, Serienfertigung platzieren wir bei uns, aber Stückzahl 1 können andere tatsächlich besser.
Aber das ist dann einfach, da ist der Kollege dann irgendwie aus dem Osten einfach wirklich so massiv, ja, viel günstiger, dass es einfach keinen Sinn ergibt, weil ich denke mir so, ja okay, das ist jetzt natürlich, ich verstehe die Ansicht, aber ich habe dich jetzt kennengelernt und ich will sagen, okay, du würdest wahrscheinlich auch freuen, wenn sozusagen das Glas von dir jetzt sozusagen auch eher sozusagen in diesen Bereichen auch angenommen wird, weißt du, ich meine?
Das wäre natürlich der absolute Traum und es ist natürlich auch, will man auch Platzhirsch irgendwie in seiner Region sein. Wir haben ja im Vorgespräch kurz auch über das Thema Paddeltennis gesprochen. Mhm. Da wird ja auch sehr, sehr viel Glas benötigt. Und es tut natürlich weh, wenn in Bochum ein Paddeltennis-Court gebaut wird und da ist nicht das Glas eines Bochumer Unternehmens drin. Mhm. Dann tut das schon weh, aber man muss den EU-Gedanken dann da pflegen. Wobei ich ihn da nicht gut finde, da bin ich auch ganz ehrlich, weil es einfach aus meiner Sicht nicht sein kann, dass dann das Glas dann aus Spanien kommt und da gar keine Steuern dann fließen. Mhm. Das ist für mich am Ziel vorbei. Aber man muss halt am Ende des Tages so ehrlich sein, jeder Paddeltennis Escort ist der gleiche, die Abmessungen sind immer gleich und da sind andere in der Serienfertigung einfach aufgrund anderer Rahmenbedingungen besser. Also das muss man ja neidlos anerkennen und ich glaube, das ist auch die Kunst, auch eines jeden Geschäftsführers, egal ob es jetzt Glas oder von anderen Geschäftsmodellen ist, zu erkennen, wer ist eigentlich dein Kunde, wo ist dein Zielmarkt und sich darauf auszurichten und nicht immer nur zu gucken, wo könnte zwar dein Zielmarkt sein, aber was bringt dir das, wenn der halt nicht akzeptiert wird oder du da keinen Fuß fassen kannst, dann ist es halt verschwendete Zeit. Dann fokussiere dich auf das, was du kannst. Daher kommt ja auch der Spruch, Schuster bei deinen Leisten, so man muss ja nicht auf allen Hochzeiten rumtanzen, mach das, was du gut kannst, das versuch zu perfektionieren. Und wenn dann ein Level erreicht hast, wo du nicht mal weiterkommst, dann macht es natürlich Sinn, mal links und rechts zu schauen, aber halt immer sinnvoll, weil Umsatz ist halt auch nicht alles.
Lass uns mal ein bisschen noch mehr in, ich sag mal, deinen Weg dann vom Vertriebsleiter zum Geschäftsführer oder auch Eigentümer sprechen.
Ja, wirklich, from zero to all.
Weil nach einer Disco in Hildesheim oder in Hannover dann auf einmal Geschäftsführer von Glasstrack zu sein, ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht selbstverständlich.
Nee, das stimmt.
Wie ging es dann irgendwie für dich weiter, nachdem du so die, ja, ich sag mal, Vertriebsleiterstelle innehattest? War das dann irgendwann klar, dass du Geschäftsführer werden solltest oder wie war die Entwicklung dahin?
Es war natürlich immer mein Wunsch, aber du kannst jetzt, also jeder, der jetzt den Martin Strack auch kennt, der ja Unternehmensgründer ist und schon eine Persönlichkeit ist, da traut man sich
eigentlich.
Warum?
Was ist das für ein Mensch? Also nur, dass man
das ist ein super herzlicher Mensch, der sehr, sehr offen ist, aber auch sehr offen seine Meinung vertritt, wenn es sein muss. Und Ehrlichkeit kann halt auch manchmal wehtun, auch wenn es zwar gesund ist, es zu sagen, aber manchmal denkt man sich dann so, ey, ich habe jetzt hier 20 Stunden durchgearbeitet und jetzt meckerst du mich an, weil mein Auto draußen schief steht. Das kann doch nicht sein. So, ne? Aber er hat ja im Kern, hat er ja damit recht. Das ist ja jetzt nicht frei erfunden, dass das Auto schief steht, aber das ist jetzt einfach so ein Beispiel, dass er sehr trocken, ich glaube, das liegt aber am Ruhrpott einfach, dass die ja sehr, sehr trocken raus sind. Aber es ist halt kein Mensch, wo ich jetzt selber auf ihn zugegangen wäre und hätte gesagt, ey Martin, deine Zeit ist vorbei, jetzt lass mich mal hier den Chef machen oder so. Ich glaube, das war dann tatsächlich ein gegenseitiges Vertrauen, was wir heute auch noch sehr, sehr genießen. Ich bin dadurch eine sehr gute Schule bei ihm gegangen. Er hat mir sehr, sehr viel beigebracht und hat dann auch irgendwann auch, glaube ich, gemerkt, okay, der Junge ist nicht auf den Kopf gefallen, der nimmt das an, das Wissen, was ich transportiere, der setzt sich für das Unternehmen ein, für die Werte ein, der will weiter wachsen im Unternehmen. Dann kam ja das E-Commerce-Thema dazu und dann kam natürlich auch in Corona wirklich ein Peak in unserer Branche und dann haben wir gesehen, okay, wir haben aufs richtige Pferd gesetzt, aber das war dann auch natürlich, und das rechne ich ihm einfach extrem hoch an, weil das ist bei Gründern ganz, ganz oft nicht so, dass sie dann sagen, okay, ich verstehe das vielleicht nicht mehr, was hier passiert. Und wenn ich das in meinem Alter blockiere, dann gefährde ich halt nicht nur meine persönliche Rente sozusagen, sondern auch die von 120 Mitarbeitern oder den Familienstandard sozusagen. Vielleicht macht es Sinn, wenn ich einen Schritt zurückgehe. Ich glaube, dass dann auch so ein Schlüsselmoment war. Ein Unternehmen in unserer Nachbarschaft hat halt diesen Moment verpasst und ist dann in die Insolvenz gerutscht. Und das passierte relativ zeitgleich. Dann habe ich angefangen, auch sehr, sehr viel schon das Thema Personal abzunehmen. Da hat er dann auch gemerkt, okay, das funktioniert ganz gut und hat dann irgendwann, standen wir draußen auf dem Parkplatz und sagte dann zu mir, ey Mike, ich glaube, der Tag ist gekommen, willst du weitermachen?
Und wann war das?
Das war so Mitte 2020, irgendwie so August. Aber
das war das nicht vor Corona dann so gesehen?
Das war
gerade
genau mittendrin sozusagen, ja. Genau, mittendrin. Und da habe ich so gedacht, ja Martin, ne? Erzählst viel, wenn der Tag lang ist, so glaube ich dir eh nicht, dass du das jetzt ernst meinst. Und aber wenn du willst, können wir da gerne drüber sprechen. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, bevor du jetzt irgendwen anders hier suchst oder so. Ne, ich lasse da keinen ran. Das, also klar, Star als E-Commerce ist ja auch so ein bisschen mein Baby einfach. Und und dann irgendwie 10 Tage später meinte dann so, ja, was ist denn jetzt so? Willst du oder willst du nicht? Ich so, ja, klar will ich. Und dann haben wir das auch sehr, sehr schnell tatsächlich, also direkt irgendwie 4 Tage später Notartermin, neuen Vertrag bekommen als Geschäftsführer. Zu der Zeit war er mit der Frau Laskowski noch beide 50% Gesellschafter. Genau. Und hat dann aber auch, und auch das rechne ich ihm hoch an, weil er gesagt hat, vielleicht gibt es irgendwann einen Interessenkonflikt. Macht es Sinn, als Gründer Gesellschafter zu sein, aber einen neuen Geschäftsführer zu haben, der vielleicht auch einiges anders macht, weil ich hatte ja zu der Zeit auch einen Chef und ich habe immer gesagt, wenn ich mal Chef werde, dann möchte ich die Sachen, die mir an meinem Chef nicht gefallen, nicht auch falsch machen, weil es könnte ja sein, dass sie meinen Mitarbeitern auch nicht gefallen. Und das war dann so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, es macht halt Sinn oder wir müssen uns damit beschäftigen, wie können wir das so lösen, dass ich als Gesellschafter rausgehe, um auch das Risiko einfach nicht zu tragen. Du kannst auch gerne Gesellschafter werden. Und so sind wir dann letzten Endes auch in eine mittlerweile neue Gesellschafterstruktur gerutscht. Wir haben ja, also ich bin am Unternehmen beteiligt, die Tanja hat sich wieder rückbeteiligt sozusagen.
Tanja ist die?
Die Lebensgefährtin, die auch die ganze Zeit mit dabei war, genau. Und dann haben wir die VR Equity, also im weitesten Sinne die Volksbankengruppe, die DZ Bank ist ein Zweig davon. Die
da also der Innovationsarm, glaube ich.
Genau, die machen halt sehr, sehr gerne solche Cases wie wir es, also so ein Idol-Case, sage ich mal, das ist das absolute Musterbeispiel im Rahmen einer Nachfolgeregelung, sind die dann sozusagen bei uns auch eingestiegen, haben dann 40% Anteile und sozusagen erworben. Und ja, so haben wir eine ganz gute Rückendeckung. Das tut natürlich gut, wenn man so einen präsenten Partner einfach in der Gesellschafterstruktur hat. Gerade als Produzent, wenn du investieren musst, ne, dann diskutiert da nicht unbedingt jede Finanzierungsbank und sagt, wir wollen hier noch eine Sicherheit und da noch eine Sicherheit, weil da einfach so ein namhafter, seriöser Gesellschafter auch mit drin steckt. Genau. Und so ist es dann 2021. Erste bin ich dann sozusagen Geschäftsführer geworden und seit 1.7. wurde dann direkt danach dann die neue Gesellschafterstruktur gegründet. Jetzt mit einer Holding oben drüber, weil das Thema Wachstum natürlich sehr, sehr groß ist. Die Glasstreck Innovations GmbH und Kucker G, als Produktionsstandort ist eine der GmbHs da drunter. Und vielleicht werden da noch die ein oder anderen Folgen. Mal schauen, was so die nächsten Jahre gibt.
Aber man muss sich vielleicht aber so ein bisschen so ein paar anderen Fragen stellen oder irgendwie auch gucken, wie es da hinkommt. Also da kommt irgendwie ein Kollege aus Hannover, der irgendwie eigentlich aus der Eventbranche kommt, kommt in das Unternehmen seiner Ex-Freundin rein.
Ihr wart ja so, du sagst das sehr deutlich.
Nein, aber so, man muss sich einfach nur mal sozusagen vom Strang her vorstellen. Ja. Also ihr wart dann ja irgendwie noch 5 Jahre wahrscheinlich irgendwie so
ein bisschen
weniger zusammen
ein Jahr,
als,
ja.
oder ein Jahr.
Nur, ja.
Und dann ist da irgendwie ein junger Mann, der macht da seine Ausbildung, wird nach seiner Ausbildung wird er Vertriebsleiter, wo dann wahrscheinlich auch viele Leute im Unternehmen gedacht haben, was ist denn das jetzt für ein Move, wo kommt das jetzt her? Also, und im längeren Fortlauf wird dir dann sozusagen die Ehre zuteil, sozusagen das Ding zu übernehmen. Was sind so deine eigenen Gründe oder was kannst du irgendwie jetzt besonders gut, sage ich jetzt einfach, oder wo ist
glaube,
selber, also deine Stärken? Weißt du, wie ich meine? Also da sitzen dann irgendwie 40-jährige Glasvertriebler, sage ich mal, die wahrscheinlich, wo man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie der nächste Schritt für die Nachfolge. Wieso ist es dann irgendwie so, was macht dich so besonders einfach?
Ich glaube, dass es gar nicht an mir liegt. Ich glaube, jeder Geschäftsführer, CEO und Unternehmensleiter, egal in welcher Größenordnung, muss einfach ein Talent haben, mit Menschen gut klarzukommen. Ich glaube, da habe ich ein ganz gutes Fingerspitzengefühl für. Und aber auch eine Vision zu haben, ein Ziel zu haben, was du einfach deinem Team vermittelst. Und das hatte ich von Anfang an. Ich habe immer gesagt, ich will schon eine Marke, ein Big Player in der Branche werden, langfristig gesehen. Da halte ich auch, also bin ich auch überzeugt von, dass wir das hinkriegen, auch wenn der Weg mittlerweile nicht ganz so eben ist, wie er vielleicht in Corona noch war, weil da ging es nur berghoch und jetzt sind einfach ein paar Stolpersteine dazwischen, aber die kriegt man auch gemeistert. Aber ich glaube, das große Thema ist auch, dass du einfach, also wir sind in einer sehr speziellen Branche und ich glaube, es wäre fatal, einen Externen dann in so einer Nachfolgeregelung zu holen, der einfach von der Branche gar keine Ahnung hat. Also du hast ja ganz oft das Problem, dass irgendwo Nachfolgeregelung, dann kommt da ein Geschäftsführer hin, der hat wahrscheinlich schon 3, 4 Firmen geleitet, aber der war in einer Milchproduktion vorher und soll jetzt einen Straßenbau leiten, so im übertriebenen Sinn. Der hat doch auch gar keine Anerkennung bei dem Team. So, wie will der denn demjenigen, der die Walze auf der Straße fährt, sagen, ey, mach das doch mal so und so, obwohl er das noch nie gemacht hat. Und das, glaube ich, war für mich so der größte Schlüssel. Ich habe, wie gesagt, beim Herrn Strack und bei der Frau Laskowski eine sehr, sehr harte Schule genossen. Ich musste auch in der Produktion mit anpacken. Ich musste Stapler fahren, ich musste LKW fahren.
Du kannst jede Maschine bedienen, ne?
Ich kann, bis auf eine. Okay. Also die CNC kann ich nicht bedienen, aber ansonsten
kann ich... Da komme ich dann habe ich ja früher gearbeitet.
Ansonsten kann ich tatsächlich alle Maschinen bedienen. Ja. Ich habe auch den großen LKW-Führerschein und so ist es nicht. Aber... ich glaube, das ist das, was mir letzten Endes den Einstieg extrem erleichtert hat, weil die Leute, wenn ich halt jetzt zu einem Mitarbeiter gehe und sage, ey, Franz, mach das doch mal morgen so und so, das könnte einfacher sein, dann ist das halt nicht der Mike, der gerade sein Studium beendet hat und mit Anzug und Krawatte da steht, sondern dann ist das der Mike, wo der weiß, der hat das halt schon 200 Mal selber gemacht und ich kann es ja mal versuchen, vielleicht ist die Idee gar nicht so verkehrt und das ist so dieser Wert, den ich versuche zu vermitteln. Und ich glaube, dass das letzten Endes dann auch das Erfolgsrezept war, als ich die Geschäftsführung übernommen habe, sehr, sehr schnell Anerkennung im Team zu kriegen, auch wenn es ältere Leute waren. Weil natürlich ist es ganz klar, ich war irgendwie 29, als ich Geschäftsführer wurde, in einem 80 Jahre alten Betrieb. Da sind Leute, die noch 2, 3 Jahre bis zur Rente haben, die immer in ihrem Arbeitsablauf so waren. Und jetzt komme ich und sage, liebe Buchhalterin, das ist total geil hier, dass du 18 Millionen DIN A4 Seiten pro Jahr benötigst. aber ab morgen haben wir ein digitales Rechnungsmanagement und ich würde dich bitten, die Kostenstellen da einzutragen. Das ist dann halt einfach ein schmaler Grat, aber wie gesagt, dadurch, dass ich ja alle Abläufe im Betrieb selbst gemacht habe oder alle Stellen besetzt habe, war es dann auch gar keine große Diskussion, sondern eher so das Thema, okay, lass uns das mal versuchen. Der weiß ja am Ende des Tages, was er tut und was das für Auswirkungen haben kann.
Okay. Kann ich, aber so beispielsweise, wenn ich jetzt nur daran denke, als du Vertriebsleiter wirst und dein Auszubildender hat sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, werde ich jetzt wahrscheinlich bald Vertriebsleiter, dann wird's der Herr Gronkowski, sag ich mal so, wie es ist. So, denkst du dir, hast du ja nicht auch so gedacht, von wegen, so ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen so für mich überraschend, so ein bisschen.
Oder nö, ich bin da nicht so der
Typ. Weil der konnte keinen Stapler fahren oder was? Oder?
Nee, keine Ahnung. Also für das Gesamtpaket hat dann anscheinend nicht gestimmt. Und mir persönlich ist es auch egal, was unter der Visitenkarte steht. Ich sage auch, wenn der Azubi mit seiner Aussage recht hat, hat er recht. So, ob das jetzt ein Auszubildender ist, ein Leiter oder sonst irgendwas, warum soll er dann schlecht dargestellt werden, wenn er einfach mit dem Thema recht hat? Und ich habe das halt sehr offen kommuniziert. Ich habe dann auch zum Ausbilder gesagt, du pass auf, ich hatte ein Gespräch, ab morgen bin ich halt Vertriebsleiter und natürlich kann ich jetzt sagen, entweder du kommst klar damit oder nicht, aber ich bin halt als Vertriebsleiter alleine auch machtlos. Also es gibt ja auch eine Vertriebsmannschaft dahinter und ich verstehe, einen Betrieb zu leiten ist ja nichts anderes als eine Fußballmannschaft zu führen. Mhm. Wenn es mal nicht läuft, ist im Fußball zweimal der Trainer, der geht. Das geht jetzt bei uns nicht ganz so einfach, weil ich ja auch Gesellschafter bin, deswegen kann man mich nicht ganz so einfach dann rauskicken. Aber am Ende des Tages ist es ja so und wenn du dann natürlich dich als Vertriebsleiter mit deinem Team nicht verstehst, dann hast du halt einfach ein gewaltiges Problem und deswegen bin ich in die offene Kommunikation gegangen, habe gesagt, so und so sieht das aus, könnt ihr euch das vorstellen, ihr kennt mich ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ihr wisst, wie ich ticke, ich könnte mir vorstellen, dass wir das gut zusammen rocken und ja, der Ausbilder ist dann aber ein halbes Jahr später gegangen.
Das ist eine wahnsinnige Geschichte, also das muss man ja einfach, du siehst das ja so ernüchternd, aber so als Außenstehender, das ist einfach eine absolut verrückte Geschichte, wie man mit 23 irgendwie ein Geschäft sozusagen im Vertrieb leitet und dann irgendwie 7 Jahre später oder 5 Jahre später einfach Geschäftsführer.
Ja, ich sehe es so nüchtern, weil ich es halt nicht anders kennengelernt habe. Ich habe auch noch als Nachteil vielleicht, weil du gesagt hast, sowas macht dich besonders, vielleicht ein Nachteil von mir, dass ich gar keinen anderen richtigen Betrieb sozusagen gesehen habe. Also eine Diskothek kann man ja nicht unbedingt als Betrieb sehen. Ne? Klar muss man da auch Getränke kaufen und sonst was und Sachen organisieren, aber das ist ja alles ja mehr aus Freude als aus, klar muss der Laden auch Geld verdienen, aber da gibt es ja teilweise auch andere Aspekte mit Brauereiverträgen, gibt es dann Absatzmengen und so. Aber das ist halt in so einem großen Betrieb dann doch schon eine andere Hausnummer und da habe ich halt auch keine anderen Einblicke. Deswegen sehe ich das sehr, sehr nüchtern, weil es halt so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Finde ich einen spannenden Punkt. Wie hat sich dann so vielleicht so ein bisschen so, bevor wir dann so im zweiten Teil wirklich komplett reingehen sozusagen ins Digitale und in euren E-Commerce-Sektor, wie hat sich dann einfach so ein bisschen so auch so, vielleicht auch so, was heißt der Anteil an Online zu Offline entwickelt, aber erstmal so, wann kam beispielsweise irgendwie der ordentliche Shopify-Shop mit dazu, was war so ein bisschen so die Meilensteine, das Digitale so einfach so grundsätzlich einfach so ein bisschen zu digitalisieren, so strukturell?
Wir haben ja so 2017, 18 mit Jimdo gestartet und wie gesagt, als wir dann die ersten 1,5 Millionen gemacht haben und der Aufwand einfach massiv wurde und man macht sich auch nichts vor. Ich bin ja dann auch selber ausliefern gefahren und dann, wenn die Bestellungen manuell da eingegeben werden von zwei Azubis, die Online-Shop-Bestellung, die Lieferadresse, hier Mauritiussteinweg, und dann stehst du als Fahrer da, ja, und die Hausnummer gibt's gar nicht. Oder auf dem Lieferschein wurde vergessen, die Hausnummer mit aufzuschreiben. Dann kriegst du einfach einen Wutanfall und nimmst das Lenkrad und wirfst da sonst was gegen, weil du hast noch 15 Kunden, ne, und findest einfach die Hausnummer nicht. Und das ist mir halt echt mehrmals passiert. Und da habe ich gesagt, ey Leute, wir müssen hier was ändern. So geht das nicht mehr mit Jimdo. Und wir haben dann, der auch heute unser IT-Leiter ist, dazu gewonnen. Der war damals noch externer Dienstleister, der Axel, der uns da wirklich auf dem Weg auch mit begleitet hat. Der hatte dann durch clevere Tricks es geschafft, in Jimdo einen Konfigurator einzubauen, sodass man dann auch nicht mehr ins Kommentarfeld seine Wunschgröße schreiben musste, sondern schon mal das eingeben konnte und es kam ein Quadratmeterpreis bei raus. Und der hat dann auch gesagt, ey Mike, das wird so gut angenommen, wir müssen halt aber, wenn wir weiter an dem Projekt gemeinsam arbeiten, auf Jimdo funktioniert das nicht mehr. Und das größte Problem ist natürlich dann, wenn du auf so eine Suche gehst, ja, welches Shopsystem nimmst du denn? Du hast Shopware, Magento, Shopify. Du wirst ja erschlagen und hast eigentlich keinen. Also ich sage jetzt mal LKW-Fahrer gewesen und soll mich dann in dem Moment oder Vertriebsleiter oder Staplerfahrer, und dann bist du irgendwie mit E-Commerce, Software, und dann erzählen die dir da alle irgendwas. Mhm. Wir sind dann, wie gesagt, bei Shopify gelandet, haben eine Bochumer Agentur dann dazu genommen, die uns sozusagen den Umzug begleitet hat, das Ganze zu machen.
Wie groß war denn der Jimdo-Shop, als ihr das entschieden habt?
War das 1,5 Millionen waren das. 1,5 Millionen. Also ich glaube, wir waren größter Jimdo-Kunde.
Also aber 1,5 Millionen heißt dann so Jimdo vor allem. Das ist einfach so lustig, Alter. Jimdo. Aber war das dann so irgendwie, keine Ahnung, sind das dann irgendwie 500 Pakete im Monat gewesen, so ungefähr, um da irgendwie auf das Level zu kommen, irgendwie sowas,
ne? 500 Pakete so, oder was, ne? Ja, das kommt hin. Also ich würde sagen, so 50 bis 60 Bestellungen pro Tag. Dann, also je nachdem.
Pro Tag, ja, schon. Das genau. Dann
ja, also es war halt einfach ein Kampf.
Über so einen Jimdo-Shop.
Es war eine völlige Katastrophe. Du konntest ja auch nicht sagen, dass die ausgeliefert sind und so, und dann haben die Kunden angerufen, wo ist denn meine Ware? Ja, wir rufen sie zurück, und hat der Rückruf irgendwie 10 Tage gedauert, bis wir erstmal durch diese Wut an E-Mails, weil kriegst ja immer eine E-Mail, dass eine Bestellung gekommen ist, du hast ja kein richtiges Backend gehabt zu der Zeit und so, das war halt echt schon, du konntest nicht nach Namen suchen, weil der Kunde hatte seine Bestellnummer nicht parat, PayPal war nicht verknüpft, wir hatten irgendwann in der Buchhaltung da Gelder von PayPal und wussten gar nicht, wo kommen die eigentlich her. War zwar geil, dass sie da waren, aber irgendwie waren die gar nicht verknüpft, und dann sagte der Steuerberater am Ende des Jahres, ja, irgendwie habe ich hier jetzt 1 Million über, ich weiß gar nicht, wohin ich die verbuchen soll. Also es war wirklich ein Kampf. Es war, ich weiß, zurückblickend, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, wie wir überhaupt 10 Bestellungen rausgekriegt haben unter den Umständen. Aber es hat ja irgendwie Wahnsinn. Ganz gut funktioniert.
Wart ihr denn da einer der ersten Shops dann online?
Ja, doch. Also es gab noch einen weiteren, aber okay. Wir waren da schon, also wir waren der einzige ehrliche Produzent. Es gibt natürlich auch heute einige Online-Shops in dem Bereich, die von sich behaupten, dass sie auch Produzenten sind. Die wenigsten sind es aber wirklich. Die haben dann Kooperationen natürlich mit anderen. Aber bei uns ist ja wirklich so, dass der Sale auch bei uns hergestellt wird und ohne Zwischenhändler und sonst irgendwas. Ne?
Aber warum ist das so wichtig?
Das oder was? Lieferperformance. Okay. Also wir können halt wirklich, wir bieten auch Expressproduktion an, das ist eine unserer Besonderheiten. Wenn jetzt halt wirklich, also Klassiker ist auch so, du hast das Thema Ausland vorhin angesprochen, dann würden irgendwie Fußballstadien kommen, die Gläser aus dem Ausland, und dann gehen aber von 4000 Scheiben 3 kaputt, aber das Eröffnungsspiel steht an. Ja, dann bestellen die halt bei uns online per Express, weil statt 10 Tage dauert es dann 3 Tage, hat dann Aufpreis, aber es muss halt funktionieren. Und das kannst du nur machen, wenn du Produzent bist und wenn du die eigene Logistik hast. Also selbst wenn du mit DHL, das geht ja auch nur bis zu einer gewissen Größe, das war natürlich auch einer unserer großen Baustellen, wie kriegen wir jetzt eine Terrassenüberdachung 4 Meter nach München oder nach Kiel oder sonst wo geliefert, dass die auch heile ankommt. Und der Kunde soll ja jetzt auch nicht 800 Euro für die Scheibe zahlen und 2.500 Euro Versandkosten, weil da eine Spedition oder sonst was hinten dran hängt. Dann haben wir die Logistik gegründet, genau, und dann ging das so seinen Weg. Aber ja, dann sind wir zu Shopify, um darauf zurückzukommen, gewechselt. Und das war dann fast automatisch der nächste starke Hebel, weil das, allein schon das Thema Zahlungsdienstleister ist ja viel, viel vielfältiger als bei Jimdo. Also bei Jimdo gab es halt Kreditkarte, Überweisung, PayPal. Und PayPal war schon so, hat mal funktioniert, mal nicht. Wenn die ihre API geändert haben, war halt, ging mal 10 Tage, bis das bei Jimdo einer gemerkt hat, hat halt das mal gerne 10 Tage gedauert. Weil wir einfach, die Größenordnung war ja gar nicht dafür da. Und ja, dann zu Shopify, wie gesagt, und das war dann so der erste Hebel, dann die Konfiguratoren deutlich erweitert. Und dann haben wir, das Krasse dabei ist ja auch, wir haben dann, sind dann innerhalb von ja, ich glaube so anderthalb Jahren von 1,5 Millionen auf knapp 4 Millionen gewachsen im E-Commerce. Also auch da eine sehr, sehr starke Wachstumsstory hingelegt. Und das halt alles ohne Marketing, ohne bezahlte Ads, ohne sonst irgendwas, rein organische SEO-Fleißarbeit. Und dann haben wir aber dann auch gemerkt, okay, das Ende der Fahnenstange ist jetzt hier irgendwie erreicht. Du kannst halt, also wenn du eh schon auf 1 stehst, wo willst du hin mit gewissen Keywörtern? Und haben dann noch Ads geschaltet seit 2021. Nehmen wir da auch nicht ganz wenig Geld in der Hand. Also es ist schon ein enormer Kostenblock geworden. Aber das war dann so der dritte Hebel sozusagen. Und ja, deswegen stehen wir jetzt da, wo wir jetzt stehen.
Krass. Ich würde sagen, bevor wir wieder weiter in die E-Com-Welt eintauchen, ich bin gespannt auf die erste Frage, was da kommt.
Lass uns mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ich wusste ja, dass die Frage kommt. Ich habe echt lange überlegt. Es gibt tatsächlich nicht die eine Person. Also es gibt so zwei Kategorien, würde ich es mal sagen. Das eine, wir haben ja im Vorgespräch auch schon über das Thema Amazon gesprochen. Der Jeff würde mich schon reizen, wie er das von so einem kleinen Unternehmen einfach diese Transformation von Mitarbeitern geschafft hat. Das würde mich echt interessieren und wie er erkannt hat, auf die richtigen digitalen Wege zu setzen. Und die zweite Kategorie wäre tatsächlich so ein bisschen Ironie dabei, aber auch schon ernst, einfach mal so einen Politiker aktuell zu fragen, was er sich eigentlich denkt, wie das funktionieren soll langfristig, was die da so planen, weil das ist ja schon auch so, dass unsere Branche davon betroffen ist und deswegen, vielleicht haben die ja irgendeinen Gedanken dabei, den wir nicht nachvollziehen können und dann hätten wir einen Wissensvorsprung, wenn man die Chance hätte, die mal direkt zu fragen.
Was stört dich da am meisten bezogen auf dein Geschäft?
Auf mein Geschäft stört mich im Moment am meisten die Arbeitseinstellung der Leute tatsächlich. Also wir sind ja im Handwerk, sind wir unterwegs und da ist einfach das Problem, dass die Leute, der Anreiz zum Arbeiten mit geringer Lohnschwelle, wir sind etwas über Mindestlohn, muss man fairerweise sagen, aber wir sind halt drüber, auch wenn es nicht viel ist. Aber der Anreiz ist einfach nicht mehr da, dass die Leute zuverlässig arbeiten und das bereitet uns große Probleme in der Produktion, weil wir dadurch unsere Zuverlässigkeit nicht halten können. Und wenn der Trend so sich fortsetzt, dann ist man einfach gezwungen, in Automatisierung zu investieren, was ja aber eigentlich doof ist, weil dadurch gehen wieder Arbeitsplätze verloren und da muss halt einfach was passieren. Ich glaube, das ist auch nicht nur in unserer Branche oder in unserem Betrieb, da gibt es ganz, ganz viele Betriebe, denen das so geht, auch in anderen Branchen und da muss was passieren, ja.
Und wenn du dir nur eine Frage für den Jeff aussuchen dürftest, wo du sagst, okay, das muss ich jetzt von ihm wissen.
Bro, wie geht Lieferung?
Na, wie hat er es geschafft, so schnell zu wachsen und die Leute dabei mitzunehmen? Also du kannst ja, für mich ist immer das größte Problem, man hat ganz, ganz viele Ideen, aber wie schaffst du es, die ins Team zu transportieren, die dafür zu motivieren, auch diesen Ehrgeiz zu haben, diese Vision nachvollziehen zu können und mitgehen zu können, ne? Weil ich kann halt jede Idee haben, die geil ist, aber was bringt mir das, wenn es nicht umgesetzt wird oder das Team das nicht lebt? Und da hat er ja, glaube ich, schon sehr früh sehr große Hebel auch bewegt.
Ja.
Ja, schon krass. Also wenn man sich überlegt, die haben, glaube ich, irgendwie so 2001 oder so 1,4 Milliarden, ja, glaube ich, sogar schon gemacht. Da waren die auch schon riesig, aber wenn du jetzt überlegst, irgendwie so 700 oder so.
Ja.
Das muss ich aber überlegen, dann irgendwie nochmal in 20 Jahren, also irgendwie 700 Milliarden Euro im Jahr.
Das muss man, das ist schon heftig.
Das ist einfach, also.
Und nahezu fehlerfrei, ne? Also wann kriegst du mal von denen ein Paket, wo ein falscher Artikel oder so drin ist? Also klar, ist sehr, sehr automatisiert, aber ja auch erst so die letzten 5 Jahre vor Corona fing das ja erst an mit diesen Robotern bei denen und trotzdem lief es sehr, sehr fehlerfrei da an. Und das fasziniert mich schon. Ja.
Es gibt, glaube ich, viele, viele Synergien, wenn man mal so ein bisschen so überleitet, so in den zweiten Teil, wo wir uns wirklich so ein bisschen so einfach mal fully bullish auf euer E-Commerce-Geschäft fokussieren wollen, weil es einfach eben so besonders ist. Gibt, glaube ich, viele Analogien, die man ziehen kann. Wird wahrscheinlich jetzt gleich auch noch die ein oder andere kommen, aber grundsätzlich ist so ein bisschen so die erste Frage, die ich mir stelle. Also du hast ja einfach wirklich einen mega großen Backstein am Bein, was sozusagen das Fulfillment von dieser, von einer einzigen Order angeht. Also sei es von wirklich sozusagen Acquisition-seitig, aber auch wirklich bis zur Lieferung an den Kunden, liegt alles bei Mike und sozusagen der Firma Glass Star dann, sage ich mal. Wie siehst du das selber? Also als Außenstehender, wir sehen halt einfach so viele Online-Shops, wo halt irgendwie eigentlich in-house so wenig wie möglich, vor allem was so Produktion angeht und sowas wie Lieferung, das ist dann ja eh eigentlich in 99,99% eh kein Thema. Ist das für dich einfach alltäglicher Wahnsinn? Weil für uns ist das wirklich so, also es ist ja wirklich dann im Fulfillment so Champions-League-Niveau, so ehrlich muss man ja einfach sein.
Ja, es ist schon alltäglicher Wahnsinn, das kann man schon sagen, aber es ist halt auch die Motivation einfach dahinter. Also was gibt's Geileres, wenn du alles in einer Hand hast und steuern kannst und dadurch auch einfach total flexibel reagieren kannst. Wenn wir jetzt ein Problem haben, dann besprechen wir das im Team und es ist ja nicht so, dass es alles bei Mike liegt. Ich muss auch heute noch lernen, Sachen abzugeben, weil wir einfach eine gewisse Unternehmensgröße haben. Ich glaube, dadurch haben es auch manchmal neue Mitarbeiter fairerweise sehr, sehr schwer, weil ich halt alles mal gemacht habe, muss ich lernen, meinen eigenen Standard nicht vorauszusetzen bei jedem Mitarbeiter. Das geht einfach nicht. Und ich muss aber auch mein Wissen transportieren und loslassen. Gerade bei Glassdoor ist es ja nun mal mein Baby. Und dann muss ich halt einen Produktmanager auch einfach mal machen lassen, ohne dass ich dem jetzt jedes Mal dazwischen funke und sage, ey, ist eigentlich total kacke oder du läufst in die falsche Richtung.
So geht's viel schneller und besser.
Genau, oder der Agentur erzähle, warte mal, ihr wollt für eine Landingpage jetzt hier 4.500 Euro haben, die baue ich in 2 Stunden. Was kostet da jetzt 4.500 Euro? Und das ist schon ein Problem. Aber das ist halt, das alles in der Hand zu haben, ist ein Riesenblock. Ja, auch was die Fixkosten natürlich angeht, weil Fahrzeuge in der Summe, wir sind mit 18 Fahrzeugen jeden Tag in der Dachregion unterwegs, mit Hotelübernachtungen und Co., das muss halt bezahlt und reingeholt werden, das ist gar keine Frage. Manchmal ist es angenehmer, da denkt man sich, okay, macht es Sinn, das outzusourcen oder macht es Sinn, eine Spedition zu gründen, um dann auch wieder die Rückfahrten voller zu kriegen und so. Aber ich glaube, dass es in unserer Branche nicht funktionieren würde, weil wir nur so erfolgreich sind, weil wir das in einer Hand haben. Das Thema Express, kurzfristige Lieferzeit, wenn du mit einer Spedition zusammenarbeitest und jetzt hat ein Kunde noch kurzfristig was für München bestellt und morgen fährt ein Auto dahin, bis du den Disponenten bei einer Spedition ans Telefon gekriegt hast, der dir dann sagt, nee, das Auto ist schon verladen und wieder umladen.
Och, das tut mir leid.
Ach nee, der Fahrer ist krank. So. Mhm. Und das ist halt bei uns nicht so. Bei uns gehst du halt raus, so unser Disponent Stefan, der Kunde braucht morgen die Scheibe, alles klar, Verladung, wir packen nochmal eben um, dauert zwar eine halbe Stunde, aber halt unser Kunde ist glücklich, der viel, viel Geld dafür bezahlt, der unseren Standard halt einfach finanziert, den wir ja auch alle irgendwo haben und auch haben müssen. Und das macht uns, glaube ich, so extremst erfolgreich und auch interessant für andere B2B. Also Glassdoor ist ja ein reiner B2C-Shop, aber wir haben auch ganz viele B2B-Kunden, die einfach davon, von diesem Netzwerk profitieren.
Das heißt, ihr habt aber eine komplette Logistikflotte dann sozusagen aufgebaut, wo ihr dann halt unter anderem für den Online-Shop, aber auch für andere Händler fahrt und halt sagt, okay, wir fahren jetzt nicht irgendwie für die eine Bestellung dann nach München runter, sondern konsolidiert das dann schon, dass irgendwie in einem Zeitraum von einer Woche
oder ja, so wir fahren also täglich, also wir haben das natürlich nach Postleitzahlen optimiert und so weiter, aber wir fahren jede Postleitzahlengebiet einmal die Woche mindestens an, eigentlich eher sogar zweimal, weil wir fahren mittlerweile pro Woche knapp 2.500 Lieferadressen in Deutschland an, über unsere eigene Logistik. Klar, so eine kleine Kühlschrankscheibe in DIN A4-Blatt, das geht per DHL und Co. dann raus, aber alles, was so roundabout so 8, 9, 10 Kilo größer ist, wird dann über unsere eigene Logistik geliefert, weil es kommt sonst, gerade jetzt auch Richtung Black Friday, wird es wieder geändert. Da ist dann die Grenze sogar bei 3 Kilo, weil einfach aufgrund des Volumen, was die Dienstleister da abwickeln, steigt die Bruchquote massiv. Das heißt, da geht dann wieder mehr auf unsere eigene Logistik und wie willst du das? Das kannst du ja gar nicht steuern, wenn du das nicht in deiner eigenen Hand hast. Dann geht das weiter per Dienstleister raus und du regst dich auf, dass du im November eine Bruchquote statt von 2% von 20 hast oder so.
So hoch ist das manchmal?
Das geht in den Black Friday Zeiten, geht da schon deutlich. Also diese Peak-Saison ist für uns.
Jede fünfte Bestellung bricht dann.
Ja, also ist bei den Dienstleistern dann wirklich ein Problem. Die den setzen ja dann teilweise auch Subunternehmer ein, um dieses Volumen bewegt zu kriegen, die dann nicht mehr so geschult sind vielleicht oder nicht so sensibel damit unterwegs sind. Und ob da jetzt Vorsicht Glas auf dem Paket draufsteht oder Peng, das steht ja mittlerweile auch fast überall drauf, weil jeder so ein bisschen da sagt, okay, dann gehen die damit vorsichtiger um. Aber das könnten wir ja, also diesen Faktor könnten wir ja gar nicht beeinflussen, wenn wir die Logistik nicht in unserer eigenen Hand hätten. Und das ist halt einfach ein Riesenvorteil, auch wenn es manchmal Kopfschmerzen zerbreitet, ja.
Aber ist das nicht vor allem bei so einem Thema auch irgendwie so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall viel, viel Segen, aber doch irgendwie auch so ein bisschen so, okay, hey, ich brauche irgendwie eine extrem, also da muss man sich vorstellen, da arbeiten 70 Leute. Also 70 Leute sind ja jetzt auch nicht irgendwie 3, die dann irgendwie, drei ist, also ja. Die Relation von 3 zu 70, keinen guten Vergleich, muss ich jetzt nicht herstellen, ist okay. Aber so, das ist ja erstens ein Megakostenblock für euch, das muss man ja einfach so sehen. Also sei es personal-wise, aber auch sozusagen von den Fahrzeugen her und vom Fulfillment-Sprit und sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite muss man irgendwie dann gucken so, okay, wie kriege ich das Ding denn überhaupt voll? Das ist ja auch irgendwie so eine Frage.
Also ja, du kannst das ja erst ab einer gewissen Größe, also wenn du jetzt einen Store hast, der irgendwie 1.000 Euro Umsatz im Monat macht, dann macht das natürlich keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen.
Erstmal 18 Autos dahinstellen.
Genau, also das ist ja Quatsch, so da muss man natürlich. Das war ja bei uns auch so, wir haben das ja nicht von Tag 1 gehabt. Wir haben dann, ich glaube, so ab der Millionenschwelle haben wir dann gesagt, okay, jetzt kaufen wir mal 2 Sprinter und gucken mal, wie wir das so hinkriegen. Und dann wurde es halt immer mehr und wir haben es dann so vermarktet, dass einfach auch andere Online-Shops, wir fahren dann White-Label-Lösungen für die auf und liefern ja deren Design und Co. dann raus. Und so haben halt am Ende des Tages 2, 3 Shops sozusagen, machen das Auto mit uns gemeinsam voll. Aber jeder profitiert halt ein bisschen davon. Ne? Und das einzig Nervige dabei ist so ein bisschen, wenn du jetzt das alles nicht in deinem Haus hättest, dann könntest du sagen, so, ich mache jetzt mal einen Tag, kümmern wir uns mal nur um Marketing oder nur um Sale. Aber dann hast du eine Teamsitzung, Vertrieb und dann kommt der Versandler und sagt, zwei Autos sind liegen geblieben, ich brauche Freigabe für Leihwagen. Dann kommt der Produktionsleiter, sagt, ja, der Roboter in der Produktion ist ausgefallen, der Techniker aus Belgien kommt aber auch erst nächste Woche. Und dann denkst du dir so, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Warum kann ich nicht irgendwo Barcelona in meiner Finca sitzen und hab eine E-Commerce-Agentur, die ich von überall aus der Welt steuern kann. Also das ist, also ja, es hat jedes Business Case hat so seinen Fluch und Segen zugleich und auch Wachstum ist ja Fluch und Segen zugleich, das ist ja so.
Angesprochen, so ein bisschen so Richtung Auslastung ist natürlich auch immer viel so, okay, was funktioniert bei so einem Thema irgendwie Acquisition-wise? Du hast es eben schon mal so ein bisschen so in den Raum geworfen. SEO war ein großes Thema, aber kommt man noch irgendwie so ein bisschen an die Grenzen? Wie ist so ein bisschen so das Thema Werbung bei euch irgendwie gewachsen oder wie hat sich das so einfach so ein bisschen empirisch entwickelt?
Ja, wir haben ja bis dato noch gar nichts gemacht. Das ist ja schon...
Ja, aber ambitioniert SEO ist ja schon Marketing. So.
Ja, genau, aber halt in-house komplett gelöst. Wir haben natürlich auch dadurch, dass wir eine sehr große Brand mittlerweile haben und einen sehr langjährigen, seriösen Online-Shop, hat man ja auch sehr gute Trust-Faktoren dann dabei. Das heißt,
8000 Wertungen oder sowas,
genau,
1500 in den letzten 12 Monaten. Also
schon. Das geht dann schon relativ, auch neue Produkte werden dadurch natürlich von Google ganz anders gelistet. Und dann kam das Thema Ads dazu und jetzt gehen wir halt auch erst in das Thema Meta und so rein. Also wir haben uns jetzt auch Unterstützung extern dazu genommen. Das erste Mal über eine Agentur tatsächlich. Ich bin immer ein gebrieftes Kind für Agenturen, weil, ne, Beispiel Landingpage vorhin, das sitzt mir dann immer im Nacken. Das Beispiel ist ja jetzt nicht herbeigefunden, aber deswegen haben es auch Agenturen nicht ganz einfach bei mir, so ehrlich will ich auch sein. Aber man muss auch einfach mal sich was trauen und ich glaube, dass in so einer Zeit wie jetzt das auch noch wichtiger wird, wenn man jetzt einfach stagniert und sagt, oh Gott, es ist alles scheiße auf dieser Welt und ich guck mal, was passiert und fahre einfach meine Kosten runter. Ich glaube, dass das ein Riesenfehler sein kann. Deswegen wollen wir die Chance eigentlich nutzen, in die Breite zu gehen und da gehört halt Marketing auch dazu. Und das ist auch das Schöne dabei, dass wir noch Riesenpotenzial haben, weil wir diese ganzen Faktoren, die ja eigentlich Standard im E-Commerce sind, also wenn man einen erzählen würde, du hast E-Commerce und machst kein Social-Media-Marketing und machst kein Meta, machst kein Pinterest oder kein Newsletter-Marketing, dann wird ja jeder denken, ja, der hat ja von E-Commerce gar nichts verstanden. Mhm. Und wir fangen da jetzt erst mit an. Also daran sieht man ja auch, dass da noch ein Riesenhebel einfach ist.
Ne? Aber da muss man ja auch du musst die Produkte ja auch irgendwie ganz anders denken, oder? Genau. Also ich sehe das Produkt ja auch einfach so von per se aus. Also klar, diese Sicht von wegen so, ja, natürlich musst du diese Wege gehen, aber die Wege würde ich jetzt einfach mal sagen oder in den Raum stellen, die These, es ist einfacher zu gehen, wenn ich jetzt sagen würde, ich verkaufe irgendwie, ich habe drei verschiedene Paar Schuhe und die sehen einfach immer gleich aus.
Genau.
Oder ich habe irgendwie ein Supplement, ich habe ein Kreatin, ich habe ein Protein und ich habe ein Whey-Beispiel, ein Isoclear oder sowas.
Was du am besten noch immer wieder kaufen musst.
Genau. Ja. So, du verkaufst halt Maßglas, so, weißt du, wie ich meine?
Genau, wir haben
halt sagt, okay, das ist dann auch irgendwie schwierig sozusagen einfach in der Acquisition über diese Kanäle, oder?
Das ist halt aber auch ein riesen Baustelle und ein Riesenproblem, weil du hast ja auch, also Google Shopping geht ja jetzt auch erst seit kurzem, wir konnten vorher auf Shopping gar nichts machen, weil wir hatten ja kein Produkt, also wir haben also unser Konfigurator erzeugt ja das Produkt erst und dadurch ist natürlich Tracking und Marketingkontrolle eine riesen Baustelle, weil jede Agentur, wie will die ROAS-Werte messen, wenn da eigentlich nie ein Sale drüber läuft, weil du hast zwar Klicks ohne Ende, auf deiner Landingpage oder auf deiner Produktseite, aber der Kauf kann nicht gemessen werden, weil der Konfigurator das Produkt erzeugt. Jeder Warenkorb hat wieder eine eigene Produkt-ID. Das ist halt ein riesen komplexes Thema.
Jetzt und geht's. Das ist halt auch nicht so, dass es irgendwie 7 ausgewählte Größen gibt, die du dann irgendwie noch reinspielen kannst, sondern es kann halt wahrscheinlich, ich will es nicht ausrechnen, wie viele Kombinationen geben. Ne?
Genau, also man muss natürlich irgendwann mit dem Gedanken sich beschäftigen, macht es Sinn, am Beispiel Dusche eine 90x90 Zentimeter Duschtasse zu nehmen und dann damit den Kunden zu locken. Aber da verlierst du komplett, weil wenn der dann über Vergleichsportale geht und sieht halt, ey, die 90x90 Dusche kostet bei Glas da 800 Euro und bei Bauhaus, die aber aus China oder sonst wo kommt, kostet die nur 500 Euro, ja, den kriegst du ja gar nicht. Ne? Also da hast du halt einfach ein Riesenproblem und das ist ja aber auch nicht unser Zielkunde. Unser Zielkunde ist ja der, wo die Duschtasse halt, wo der Fliesenleger Mist gebaut hat, sage ich jetzt mal, und die ist nicht 90, sondern 92,7. Das ist ja der Kunde, den wir haben wollen, aber du kannst ja jetzt nicht 18 Millionen Duschtüren im Shop anlegen und die dann irgendwie versuchen zu vermarkten und dann kommt das Thema Double Content kommt dann dazu und das führt ja alles zu Riesenproblemen. Deswegen wird das noch spannend. Also ich habe dann auch noch keine Lösung, ehrlich gesagt, so richtig, wie wir das ausrollen. Wir sind jetzt rein SEO-technisch so, wo wir da stehen, am Limit. Ich glaube, da ist wirklich nicht mehr zu holen für das Thema Glas nach Maß. Da haben wir den Markt abgegrast sozusagen, kann man mit Stolz sagen. Und jetzt schauen wir einfach, okay, wie kann man neue Zielgruppen da erreichen mit Einbauwelten, mit Themenwelten und dann einfach gucken, ja, wie wir das umgesetzt kriegen. Ne?
Was ist denn dann jetzt in Zukunft vielleicht noch von euch zu erwarten?
Also, hey, ich habe noch ein paar Fragen. Ich habe wirklich noch ein paar Fragen.
Wer sagt denn, dass es die letzte Frage war? Dann hau doch gerne raus.
Ich wollte eigentlich, also sozusagen, du hast es jetzt gerade eben schon so ein bisschen sozusagen mit sagen, ein Anfangsbaustein Acquisition und sozusagen das Fulfillment. Aber zwei Sachen, die bei euch immer wieder, die man immer wieder hört, Marvin hat es gerade auch so ein bisschen angesprochen, der Konfigurator ist mega wichtig, aber auch so ein bisschen wieder Analogie zu Amazon, Jeff Bezos, Kundenservice und Kundenzufriedenheit ist bei euch auch irgendwie so oberstes Gut. Wann kam das so ein bisschen? Das hast du eben am Anfang im ersten Teil schon so ein bisschen gesagt. Oder wie wichtig ist da so ein bisschen so die Relevanz so einfach für den Bereich, dass der E-Commerce da einfach so gut funktioniert?
Ich komme ja aus der Rolle des Vertriebsleiters und ich liebe Verkaufen und das versuche ich der Mannschaft halt mitzugeben. Ne? Und wenn ein Kunde, das Schöne ist ja, wir schaffen ja nachhaltige Glücksgefühle mit unseren Produkten. Auf der einen Seite ist Glas zwar total emotionslos, aber was gibt's Schöneres, wenn die Frau, also eigentlich unser Erstkontakt kommt immer über die Frau, die halt zu ihrem Mann sagt, ey, boah, guck mal, das Foto, die Dusche oder die Küchenrückwand, was auch immer, finde ich total geil. Aber der Mann ist dann halt der Techniker, der das umsetzen muss. Und es ist auch wirklich so, in 9 von 10 Fällen, wenn wir Angebote schreiben oder Kunden einen Warenkorb, sich einen Beratungstermin buchen oder so, dann sagt der Mann, ja, alles gut, aber ich muss nochmal mit meiner Frau sprechen. So, die muss entscheiden, ob das dann passt oder nicht. Und das versuchen wir einfach umzusetzen, weil das im Sales-Prozess einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, den Leuten eine Lösung zu bieten. Das ist, wir verkaufen halt kein Stück Glas, sondern wir verkaufen eine Lösung. Sei es ein Design-Interieur-Element oder ein Funktionselement, weil ich einen Spritzschutz habe, der besser funktioniert als ein Plastikvorhang oder sowas. Ne? Und das muss man einfach vermitteln. Und ich glaube, dass das dann ein Riesenhebel in Zukunft sein kann. Gerade weil auch das Thema Nachhaltigkeit, also wenig Produkte sind ja so nachhaltig wie Glas. Das ist ja auch eines der wenigen Produkte, die zu 100% recycelt werden können und in den Rohstoff wieder einfließen. Das ist ja auch das Schöne dabei. Und das muss man aber leben und wollen. Und das ist aber auch sehr, sehr schwer im E-Commerce zu vermitteln, virtuell sozusagen. Wir waren gestern noch, haben uns ein Showroom angeschaut und da hat jeder Kunde gesagt, boah, geil, will ich haben. Aber wie schaffst du es, das virtuell zu vermitteln? Natürlich sind Produktbilder ist ein Riesenthema bei uns, aber Glas zu fotografieren ist halt auch eine mittelschwere Katastrophe. Also wie willst du eine klare Glasscheibe sinnvoll fotografieren, ohne dass jetzt die Blume, die rechts daneben steht, im Vordergrund steht, weil du bist ja nicht der Blumen- oder Vasenlieferant. Ne? Mhm. Und das ist halt schon eine Challenge, die jetzt zu meistern gilt.
Aber müsste man da nicht vielleicht auch einfach irgendwie sozusagen das Produkt nochmal komplett neu denken? Ja. Also irgendwie so aus der Sicht irgendwie gesehen.
Genau, das ist das,
also was auch irgendwie ich einfach so für allgemeines E-Commerce ist ja einfach, also es wird ja fast gar keine Retention-Quote geben, also wahrscheinlich schon so mit langfristig gesehen irgendwie, wenn ich in 3 Jahren nochmal irgendwie ein Problem habe, dann gehe ich halt wieder zu Glasstar beispielsweise, aber da kauft jetzt keiner irgendwie alle 2 Monate eine neue Scheibe ein. Das heißt sozusagen, ihr seid ja irgendwie auch einfach krass getrieben, dass immer wieder sozusagen Neukunden akquiriert werden.
Genau, also wir haben ja auch, ich glaube, 95% Neukunden, wir haben nur 5% oder 6% Stammkundenquote und das sind dann wahrscheinlich so kleinere Händler, die das für ihren Nachbar dann auch noch machen oder den Glaser, den du vorhin in deinem Dorf erwähnt hast, das wäre dann so, der wäre dann unter der 5% Marke, wäre der mit bei auf jeden Fall. Aber das ist halt natürlich ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite, es ist zwar ein Einmalkunde, aber was gibt's Schöneres, wenn du deine Freunde eingeladen hast, die sitzen bei dir auf der Terrasse und sagen, boah, was für eine geile Terrassenüberdachung, wo hast du die denn her? Ja, von Glas da, ja, also einen schöneren Türöffner für uns gibt's ja gar nicht, ne? Das ist ja ein riesen Trust-Thema. Aber du hast recht, wir müssen mehr aus der Einbausituation denken. Wir haben jetzt einen Kunden, der eigentlich weiß, welches Produkt er benötigt und eigentlich muss es dem Kunden aber langfristig egal sein, dass er der muss nicht wissen, brauche ich für eine Dusche ein 8mm Glas, ein 10mm Glas oder ein 6mm Glas, sondern er will eine Dusche haben, die schwarze Rahmen hat, weil er die irgendwo gesehen hat und die muss funktionieren. Und das muss halt unser Spirit sein, diesen Hebel umzulegen und zu sagen, okay, wir liefern dir eine Einbaulösung, völlig vorkonfektioniert.
Und das wahrscheinlich noch in kürzester Zeit und mit der höchsten Zufriedenheit, dass alles an dem versprochenen
Liefertermin kommt. Das wäre natürlich dann das Jeff Bezos-Prinzip, ja.
Ja. Gibt es irgendwie so manche Bereiche, wo du jetzt irgendwie so rückwirkend denkst oder wo du mal nachdenkst, das irgendwie doch irgendwie nochmal abzugeben? Also oder irgendwie sozusagen im Fulfillment gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich würde es eher sogar noch ein Fulfillment selber gründen wollen, um einfach noch mehr. So eine, also eine Idee ist zum Beispiel auch zu sagen, okay, macht es nicht Sinn, sich mit irgendwelchen Leuten zusammenzutun, weil wir sind ja sehr nah am Produkt Glas. Was gibt es noch für Produkte wie Türgriffe und sonst was? Und kann der Webshop bei uns sozusagen nicht auch als Art Marktplatz dienen? Und wir wickeln dann das Fulfillment für Beschlagslieferanten und Co. ab. Das ist schon so eine Idee, die noch im Raum steht, aber es ist natürlich wieder eine Last mehr, die ich mir anbinde. Mhm. Und deswegen muss das gut überlegt sein.
Mhm. Verrückt. Verrückt.
Ist dann jetzt der perfekte Zeitpunkt für die Frage, oder? Ich meine, du hast es ja gerade schon irgendwie so ein bisschen selber angeteasert. Ja. Also was ist jetzt in Zukunft vielleicht noch von euch zu erwarten? Wo soll die Reise hingehen? Wenn wir in 2 Jahren wieder hier sitzen, worüber sprechen.
Also es ist einfach irgendwie so, du hast, glaube ich, mega viele Sachen, die du irgendwie, du hast es eben schon gesagt, wieder Analogie an Jeff Bezos, irgendwie so, wie geht man so das Nächste irgendwie so perfekt an, ne?
Also das Schöne ist ja wirklich, wir haben das Thema vorhin schon, 40% Anteile hat eine Investorengruppe, die Volks- und Banken for Equity im weitesten Sinne dann. Wenn man denen so eine Marktresearch machen würde, würden die halt alle die Hände im Kopf zusammenschlagen, weil der Glasmarkt und die Baubranche gerade in Deutschland ist ja einfach im Moment im tiefsten Keller seit langem, seit der Baubranchenkrise. Ich glaube, so eine tiefe Delle hat es lange nicht gegeben. Da gibt es genügend Statistiken zu. Aber ich habe so viele Ideen. Also ich würde überhaupt nicht darüber nachdenken, über Umsatzrückgang oder das Unternehmen dadurch zu gefährden oder sowas, sondern es sind einfach viele Baustellen, die jetzt angegangen werden müssen, und mein persönliches Ziel ist, und das will ich auch wirklich mit Händeringen umzusetzen, in den Ballungszentren, also Glas da als Marke präsent zu machen, und wenn jemand sagt, ich habe jetzt hier was mit dem Thema Glas und meine Dichtung zu Hause ist kaputt an der Dusche oder sonst irgendwas, dann weiß man, dass es in den Ballungszentren kleine Stores gibt, wo ich hingehen kann, mich beraten lassen kann. Ich glaube, dass das auch von vielen Supplements-Herstellern sind ja da die Vorreiter, oder auch Sportkleidung fangen ja so langsam an, die online gestartet sind und jetzt den einen oder anderen Store eröffnen oder Schmucklabels ja auch. Und ich glaube, dass das nochmal ein Hebel sein kann, um auch einfach Trust zu schaffen, aber auch um das Thema, gerade wir waren bei Produktbildern, wie will man die Wertigkeit des Produkts vermitteln? Das geht halt nur mit Anfassen. Und die Idee ist eigentlich zu sagen, okay, da ist ein Store in München, in Hamburg, in Frankfurt. Da können die Leute hingehen und sagen, boah, das will ich haben. Und dann entscheiden sie, entweder kaufen sie es vor Ort oder halt über den Online-Store und bauen es selber ein. Oder sogar so weit zu gehen und sagen, okay, man hat halt in jedem Ballungszentrum seine Glaserei und kann halt dann auch sozusagen den Einbauservice mit bedienen. Das ist so die Vision, wo ich glaube, dass da auch im Handwerksbereich in Zeiten von Nachfolgeregelungen jetzt ein guter Schlüsselmoment ist. Da sind wir auch sehr aktiv. Das ist ja auch das, wofür die VR Equity steht. Und da nehmen wir auch kein Geheimnis vor. Da gibt es einige Pressemeldungen, wo wir auch über Zukäufe und Co. reden. Aber es ist eigentlich alles unter der Vision, eine richtige Brand einfach daraus zu machen, die dann so jeder in dem Bereich kennt. Ne?
Aber das heißt so gesehen auch so ein bisschen, du gehst schon davon aus, dass auch viele sterben werden, sozusagen in dem Bereich. Also
ich glaube, dass das tatsächlich nicht viele, also da werden noch einige leider Gottes über die Klippe springen müssen.
Aber wird jetzt irgendwie der Glas-Dedi aus Schildkind beispielsweise, der hat zum Glück zugemacht.
Aber der hat wahrscheinlich keinen Nachfolger gehabt.
Keinen passenden Nachfolger gehabt und sozusagen die Fläche vermietet.
Hättest du ihn mal vermittelt.
Da kannten wir uns ja auch nicht. Also ich meine, aber Jule, falls du es hörst, melde ich gerne. Aber so gesehen, da habe ich mich auch immer gefragt, da wird doch wahrscheinlich auch viel einfach sozusagen, die haben dagegen doch dann auch irgendwie keine Chance, oder?
Also nee, ich glaube schon, dass dann auch die, also wir haben ja den Vorteil auch in der Produktion, auch da ist es ja wieder eine Last, wir können ja alles rund ums Thema Glas, außer gebogenes Glas, also ist egal, ob du Sicherheitsglas, Fensterscheibenglas, wir machen ja alles, wie gesagt, außer biegen und farbig lackieren und sowas, digital bedrucken, und es gibt aber ganz, ganz viele, die sich auf ein Produkt beschränkt haben, und ich glaube, dass die nächsten Jahre ein Problem haben werden, weil warum sollte ein Kunde das eine Produkt bei dem kaufen, das nächste wieder beim anderen und dann 3, 4, 5 Lieferanten haben, um am Ende erfolgreich zu sein. Und ich glaube, man hat zwar gesagt, nach Corona, dieses ganze Thema, dass man Homeoffice macht, die persönlichen Gespräche werden weniger. Ich glaube, das kommt wieder zurück. Das wird wieder gerade auch in unserer Branche mehr. Und man muss auch mehr zusammenhalten, um dann am Ende gemeinsam erfolgreich zu sein. Und das ist eigentlich so, dass auch die große Überschrift, die wir versuchen zu... Wir sind ja auch nur erfolgreich, wenn unsere Kunden letzten Endes erfolgreich sind. Und das muss man halt einfach auch leben und dann gemeinsam nach vorne kommen. Und das sehe ich als unsere Chance, weil wir Vollsortimentler sind, weil wir Logistik haben, weil wir E-Commerce haben, weil wir eigene IT haben. Und das haben andere nicht. Und bis die dann vielleicht das erstmal aufgesetzt haben, die Zeit nachgeholt haben, dann ist es zu spät.
Wie splittet sich bei so einer Bestellung so ungefähr so der Kostenblock, oder wie profitabel kann so eine Bestellung im E-Commerce so ungefähr sein? Also ich will gar nicht vom Gesamtunternehmen, das wäre jetzt, du hast ja schon viele Einblicke gegeben, aber wenn man sich so eine klassische E-Commerce-Bestellung anguckt, sind da dann irgendwie realistisch noch über 20% Marge möglich?
Nein, das ist natürlich ein absoluter
Zielwert. Ich wusste halt nicht, vielleicht irgendwie so 15% irgendwie Materialeinsatz, 15%.
Nee, schon deutlich mehr. Ja. Also gerade Materialeinsatz ist schon groß, also die Hälfte fast
die
davon.
Hälfte.
Dann kommt ja schon der größte, das nächste Drittel ist dann Lohn und Logistik. Und dann bleibt natürlich ein zweistelliger Betrag in der Marge über, aber dafür muss halt alles glatt laufen. Ne? Das Thema ist ja bei uns auch, wir haben halt sehr hohen Fixkostenanteil, und irgendwann hast du, wenn du dein Break-Even erreicht hast, dann macht es danach natürlich richtig Spaß. Aber wenn du halt da drunter bist, macht es halt auch keinen Spaß. Und wenn die Scheibe dann auch noch im Versand kaputt geht und die du neu produzieren musst, dann tut es halt weh. Und das ist halt einfach so, weil es auch ein sensibles Produkt ist, kann es halt dann auch sehr schnell wehtun.
Quersubventioniert die Online-Sparte so ein bisschen die Offline-Sparte oder wie sieht es da so ein bisschen aus?
Es ist immer ein Versatz, also es profitieren ja auch das Thema, dass wir die IT selber aufgebaut haben im Haus, da profitieren ja beide Bereiche von. Mhm. Natürlich ist es ein Invest für E-Commerce gewesen, aber auch im Stammkundenbereich profitiert die Offline-Sparte von der eigenen IT ja auch viel, viel mehr. Also wenn ich überlege, wir hatten vor 2 Jahren noch einen Server von 1998, weil man externe Dienstleister sich da gar nicht rangetraut
der
haben.
Ist älter als ich.
sich da gar nicht rangetraut haben und jetzt die eigene IT dann eben in einer Woche auf Office 365 umgestellt hat, das wäre ja auch ohne diesen E-Commerce-Invest gar nicht denkbar gewesen und so profitieren beide Bereiche davon. Auch die Logistik profitiert ja auch massiv, der Offline-Bereich davon, die ja eigentlich nur für E-Commerce gedacht war.
Aber sozusagen in den aktuellen Zeiten macht das Online-Geschäft mehr Spaß als das Offline-Geschäft.
Jein.
Okay.
Der Hebel im Offline-Geschäft ist schneller, weil du da einfach näher am Kunden bist und wenn du dann einen Kunden am Telefon hast, dann hast du es schneller den Auftrag natürlich
bekommen. Weil die Warenkörbe dann da 4, 5, 10
Genau, die Warenkörbe sind halt höher und du weißt, was da kommt. Im E-Commerce weißt du ja, also du schreibst im klassischen Offline-Geschäft Angebote und dann hast du eine Pipeline und kannst abschätzen, okay, die nächsten 2, 3 Wochen mit einer durchschnittlichen Rückläuferquote deiner Angebote kommt der Umsatz dabei raus. Im E-Commerce weißt du ja gar nicht, was da morgen bestellt da jemand oder nicht. Dann hast du Tage, da denkst du dir so, ey geil, lass mal Champagner knallen und am nächsten Tag denkst du dir so, ey, da muss irgendwo ein Fehler sein auf der Webseite, da wieso bestellt keiner so in dem Sinne. Ne? Also es ist halt auch ein sehr schwankendes Geschäft und so Ferien und so, das merkt man halt auch nach Corona wieder. Ne? Also in den Ferienzeiten ist schon deutlich ruhiger im E-Commerce, dafür ist dann im Offline mehr.
Echt? Ich hätte eigentlich fast gedacht, dass bei so einem Thema eher dann irgendwie die, weil zu Hause, Kinder sind zu Hause, da mache ich mal ein bisschen was im Heim.
Das ist nach Corona komplett umgekehrt wieder. Ja? Also jetzt Sommerferien, Herbstferien ist schon eine sehr, sehr ruhige Zeit im E-Commerce.
Verrückt.
Dann lass uns mal zum Abschluss kommen und die zweite Frage stellen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Das ist eigentlich total witzig. Den habe ich von einem Gründer bekommen, da wo wir uns auch kennengelernt haben, ist der Patrick von eShop Guide. Würde man eigentlich denken, wieso sagt er sowas als eigener Agenturgründer? Aber er hat mir immer gesagt, Mike, wenn du eine gewisse Schwelle erreicht hast, beschäftige dich rechtzeitig damit, Kompetenzen in-house aufzubauen und nicht alles an Agenturen abzugeben. Und ich habe immer gedacht, wieso schießt er sich ein Eigentor? Aber er hat recht gehabt und wir haben immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis und arbeiten auch noch zusammen, um einfach auch die benötigte Geschwindigkeit auf die Straße zu kriegen. Das war der Gedanke von ihm dahinter und das rechne ich ihm hoch an, dass er so ehrlich war, weil zu der Zeit waren wir noch deutlich kleiner und das war, ja, habe ich mir mitgenommen und auch das Thema zu verstehen, was, also gerade auf SEO-Basis bin ich, behaupte ich, auch sehr, sehr fit und das ist auch ein Hebel, wo ich sage, das hat mir auch der Patrick gesagt, beschäftige dich damit, das ist das gesündeste Wachstumsthema, was du haben kannst, wenn du das in-house gut beherrschst, dann geht's dir gut und das waren von ihm beides Themen, wo ich sage, Respekt, dass er eigentlich als Agentur so ein Wissen transformiert hat an einen Kunden und dadurch auch einen Schritt Risiko eingeht. Und das würde ich auch jedem ehrlicherweise empfehlen. Also fang an und mach deine Basisarbeit gut und da gehört SEO dazu. Und wenn du das gut beherrschst, dann geh Schritt für Schritt weiter und trau dich auch einfach was. Ne?
Meiner Meinung nach aber auf jeden Fall ein Ansatz, den viele Agenturen verfolgen müssten, weil das Wohl des Kunden steht halt irgendwie immer noch mit dabei und irgendwann kommen diese Punkte halt einfach
deswegen. Es gibt aber halt, ich glaube, gerade in der Agenturbranche nicht viele, die da so weit denken oder langfristig denken. Ne? Also es ist halt, ja, ist ein schwieriges Geschäft.
Ein schmaler
und da Kass. Seid ihr fitter als ich, da will ich auch gar nicht zu viel zu sagen, da kennt ihr euch auch.
Aber finde ich einen guten Punkt.
Dann würde ich sagen, an der Stelle liebe Grüße an Patrick.
Genau.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du vorbeigekommen bist, Mike. Ist, glaube ich, eine sehr
Danke
coole
für die
Folge
Einladung,
geworden.
Ja.
Also, und muss ich auch sagen. Also ist auf jeden Fall one of a kind Folge. Ziemlich, ziemlich sicher. Geiles Geschäft, irgendwie geiler Bereich, den man einfach so nicht kennt.
Ist und halt mal cool. Was ganz anderes.
Ich finde auch einfach immer so dieses produzierende Gewerbe, wo noch wirklich so richtig gearbeitet wird, sage ich mal, wo wirklich noch richtig viel einfach Kraft drin steckt, sage ich mal. Das dann irgendwie mit so einem E-Commerce-Touch irgendwie in den Podcast zu bringen, das ist, also ich glaube, das haben wir so, glaube ich, auch noch nicht geschafft, so ein absolut produzierendes Ding, wo dann auch irgendwie von A bis Z im Fulfillment alles in der Firma liegt. Mega Folge geworden, vielen, vielen Dank. Also auch
kommt gern vorbei und schaut euch das an.
Für den ersten Podcast wirklich auch einfach unglaublich gut gemacht. Also,
danke.
Das muss ich sagen. Vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.